Ja, ich darf weitermachen mit einem Bibelvers aus dem ersten Johannesbrief. Wir haben es schon gehört. Im vierten Kapitel, der Vers 2. Und ich möchte diesen Vers jetzt vorlesen und möchte den ersten Vers des Kapitels und den dritten Vers auch mit hineinnehmen, weil ich glaube, die gehören irgendwie zusammen. Und wer eine Bibel dabei hat, der möge doch bitte auch aufschlagen und mitlesen. Erster Johannesbrief, Kapitel 4. Ab dem Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob die aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Soweit der Text aus Gottes Wort nach der Schlachterübersetzung. Es ist doch schön, dass wir uns alle hier sehen können. Insofern kein Blinder unter uns ist oder kein Gehörloser, können wir uns sehen und können wir uns hören. Wir können den Raum sehen, in dem wir sind, die Stühle, die weiße Natur jetzt draußen. Eine ganz natürliche Sache eigentlich, weil wir leben ja in einer sichtbaren, dreidimensionalen Welt. Und wir können in dieser Welt dies alles wahrnehmen mit unseren Augen und mit unseren Ohren. Nun möchte ich euch eine Frage stellen. Glaubt ihr, dass in diesem Raum auch Engel des Lichts sind? Darf ich mal eine Probe machen, ein Handzeichen? Wer glaubt, dass hier herinnen auch Engel des Lichts sind? Ja, doch die meisten glauben es. Und ich glaube es auch, dass herinnen Engel des Lichts sind. Engel sind ja dienstbare Geister, die uns helfen, die uns beschützen. Und das mit dem Schutzengel, finde ich, ist gar nicht so falsch, dass jeder Mensch einen Schutzengel hat. Das Problem ist nur, dass oft so gelehrt wird, dass dieser Schutzengel angebetet werden soll. Und das ist grundsätzlich falsch. Aber Engel sind um uns herum. Und noch eine Frage, vielleicht etwas schwieriger. Glaubt ihr auch, dass Dämonen der Finsternis hier in diesem Raum sind? Wer glaubt das? Etwas weniger? Man soll sich nicht täuschen lassen. Also ich glaube es auch, dass sowohl auch Engel des Lichts wie Dämonen der Finsternis hier in diesem Raum sind. Oder was glaubt ihr, wer eure Gedanken einfach vielleicht durcheinander bringt, euch ablenkt beim Hören, beim Singen, vielleicht sogar beim Beten? Ich weiß nicht, ob das jemand kennt von euch. Also ich kenne es, dass ich bete und auf einmal kommt ein Gedanke daher, der gar nicht dazugehört, der gar nicht herpasst. Er lenkt mich total ab. Wir leben in einer sichtbaren Welt und sind umgeben von einer unsichtbaren Welt. Und gefährlich wird es dann, wenn sich der Widersacher Gottes, der Satan, sich als Engel des Lichts verstellt. Das können wir nämlich im 2. Korinther lesen, dort heißt es, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Wir sollen uns also nicht täuschen lassen. Dass das eine Gefahr ist, das wusste schon Johannes vor rund 2000 Jahren. Darum sagt er auch und warnt seine Leser in diesem Brief, glaubt nicht jedem Geist, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es wird vieles behauptet, geschrieben, geredet. Und das klingt dann oft sehr christlich und ist doch am Wort Gottes vorbei. Und wenn man dann prüft, am Wort Gottes natürlich, dann stellt man fest, es ist eigentlich gar nicht so, wie da irgendjemand sagt oder schreit. Also darum, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Und ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, also Prüfkriterien, um eben diese Geister zu prüfen am Wort Gottes. Am Wort Gottes als Gesamtes, als die Heilige Schrift, an einer Bibel, die eine gute Übersetzung ist. Das geschriebene Wort Gottes, das ist die oberste Autorität. Aber als Krönung von allen Möglichkeiten möchte ich doch den heutigen Vers mit euch ansehen. Weil darin ist eine ganz entscheidende, ein entscheidendes Bekenntnis. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Jesus Christus, was heißt das jetzt eigentlich? Jehoshua im alten Israel hatte ja jeder Name eine Bedeutung. Und dieser Name heißt eben, der Herr ist Rettung. Also war Jesus ein Vorname wie Hans und Fritz heute. Aber Christus ist nicht ein Name, sondern ein Titel. Und im Hebräischen oder Aramäischen damals Messias, der Gesalbte. Jesus der Messias oder Jesus der Christus für uns jetzt aus dem Griechischen. Jesus der Christus, das heißt der von Gott eingesetzte, verheißene Retter. Oder auch der Gesalbte, der von Gott gesalbte, eingesetzte König und Hohenpriester. Den Juden war ja ein Retter versprochen und verheißen. Und viele haben auf diesen Retter auch gewartet. Als Beispiel nur Simeon. Er war ein Mensch, er war in Jerusalem, er war gerecht, er war gottesfürchtig und er wartete auf den Trost Israels. Und so heißt es, und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Gott nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Lukas 2, 25 bis 26. Seine Antennen waren also auf Gott ausgerichtet. Und er empfing diese Botschaft. Und heute in der Welt, wie viele Antennen richten sich aus ins Weltall? Der Mensch möchte einfach Nachrichten von irgendwem im Weltall hören und empfangen. Und so sind viele Antennen ausgerichtet und erwarten hier eine Nachricht. Und ich finde, die Antennen sind an den falschen Ort ausgerichtet, nicht ins Weltall, sondern auf Gott sollen sie gerichtet sein. Dort empfangen wir eine Botschaft. Eine Botschaft, die für uns lebenswichtig ist. Und die Antennen von Simeon waren ausgerichtet auf Gott und er empfing diese Botschaft. Und als nun Josef und Maria mit diesem Baby in den Tempel kamen, erkannte er in diesem kleinen Kind, in diesem Säugling, den Trost Israels und den Gesalbten des Herrn. So heißt es zum Beispiel Lukas 2, 29, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Das konnte er natürlich nur erkennen, weil der Gottesgeist ihm das offenbart hatte. Und dass er dieses kleine Kind als Trost und Ritter Israels erkannte. Das kleine Kind, sichtbar in unserer Welt, Aber dass er der Trost und Israel ist, das hat ihm Gott offenbart. Das war nicht so sichtbar mit den Augen, die wir da über der Nase haben. Und diese geöffneten Augen des Herzens, die kommen von Gott. Und später an den Zeichen und Wundern, die Jesus dann tat, diese Zeichen und Wunder, die waren ja viele hundert Jahre vorher prophezeit und vorausgesagt, hätten die Juden erkennen können, dass dieser Jesus der verheißene Messias ist. Denn sie wussten, dass solche Zeichen und Wunder nur Gott selbst tun konnte. Sie hätten erkennen können, wenn sie wollen hätten. Und darum antwortete auch Jesus auf die Frage des Johannes des Täufers, als er im Gefängnis war, schickte er seine Jünger zu Jesus und sagte, bist du, also der Messias, oder sollen wir auf einen anderen warten? Selbst Johannes war hier im Zweifel, obwohl er vorher ihn ganz klar erkannt hatte. Also die Mächte der Finsternis sind am Werk und können auch verunsichern und in Zweifel setzen. Und Jesus antwortete dann mit diesen Prophezeiungen aus Jesaja. Blinde werden sehend und Lahme gehend, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündet. Matthäus 11, 5. Jesus antwortete also mit der Schrift und er gab nicht selbst Zeugnis von ihm selbst. Auch Petrus erkannte durch den Heiligen Geist später, wer dieser Jesus in Wahrheit ist. Er antwortete auf die Frage, ob die Jünger den Weg gehen wollten. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus ist also nicht nur ein ganz besonderer Mensch, ein Mensch, in dem Gott ganz speziell wohnt, ein ganz spezieller Friedefürst oder ein ganz großer Religionsstifter. Nein, er ist der Schöpfergott selbst oder anders der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er war es und er ist es. Und im Philipperbrief können wir lesen, dass er diese Gottheit nicht wie ein Raub festhielt. Ein Bankräuber, wenn der eine Bank überfallen hat, der hält seine Beute fest, seinen Raub, weil sonst hätte der ganze Überfall keinen Sinn. Aber Jesus hielt eben seine Gottheit nicht fest wie ein Raub. Nein, er ließ los. Er ließ los und nahm Gestalt an, die Gestalt eines Knechtes und wurde Mensch. Ein Mensch wie du und ich. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und so heißt es in diesem heutigen Vers, dass der Christus oder der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, im Fleisch gekommen ist. Also wahrer Mensch geworden ist aus Fleisch und Blut. Eingeengt in unsere sichtbare Dimension, eingeengt in unseren Raum, und unsere Zeit. Gibt es dafür Zeugen? Ich glaube, eine Menge Zeugen, und zwar in der Schrift. Ich möchte ein paar hervornehmen. Zum Beispiel von der Johannes der Täufer, von dem ich vorhin geredet hatte. Als Jesus kam und sich auch taufen ließ, da steht nun Folgendes im Wort. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und Johannes 1,34, dieser Vers. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Obwohl ihm später Zweifel aufkommen, nachdem er im Gefängnis war und er die Situation vielleicht gar nicht mehr verstanden hatte. Dann als zweites Nathanael, als Jesus ihn berief, als er noch unter dem Feigenbaum sah. Da sagte Nathanael später im Johannes 1,46 steht, Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und Johannes selbst in diesem Brief, in diesem ersten Johannesbrief zu Beginn, schrieb er, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Auch die Jünger als Ganzes, als Jesus auf dem See ging und sie sehr erschraken. Dort heißt es, da kamen die aus dem Schiff, die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Matthäus 14, 33. Und Petrus auf die Frage von Jesus, für wen haltet ihr mich? Er antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Matthäus 16, 16. Und Jesus sagt ja, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart. Also er hat es nicht von einem Menschen, sondern der Vater im Himmel hat es ihm offenbart und hat ihm hier die Augen geöffnet, die inneren Augen des Herzens. Und es gibt nicht nur menschliche Zeugen, sondern auch Gott selbst bezeugt dies. Zum Beispiel bei der Taufe von Jesus. Dort heißt es, und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Matthäus 3, 17. Und bei der Verklärung auf dem Berg, als Jesus mit Johannes, Petrus und Jakobus auf dem Berg war, dort steht es, als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Matthäus 17, 6. Das konnten natürlich alle, die nur dadurch erkennen, weil der Geist Gottes ihnen offenbart hat. Dieses kleine Kind, das in den Tempel gebracht wird, als Trost und Retter Israels. Oder später als der Christus, als der Sohn des lebendigen Gottes. Und an diesen Zeichen eben, die Jesus später da tat und die viele Jahrhunderte vorher schon bekannt waren und aufgeschrieben wurden, an diesen Zeichen hätten die Juden erkennen können, dass dieser Jesus der Messias ist, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Sie wussten ganz genau, solche Zeichen konnte nur Jesus tun. Also, wir glauben nicht einfach so in die Luft hinein. So nach dem Motto, Glauben heißt nichts wissen. Oder, ich glaube schon, aber genau wissen kann man das nicht. Das stimmt nicht. Johannes betont oftmals in seinen Briefen, er schreibt das, damit ihr wisst, dass es so ist. Wer diesem Zeugnis der Schrift jetzt glaubt, diesem Zeugnis Gottes, diesem Zeugnis der Menschen, das hier aufgeschrieben wurde für uns, wer glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Mensch wurde, wer das glaubt, ist aus Gott und ist von Neuem geboren. Jesus ist Gott. Das ist also auf vielfach Beweise im Wort Gottes bezeugt. Und dieser Gott ist im Fleisch gekommen. Oder anders gesagt, er wurde ein Mensch. Ein Mensch, so wie wir, aus Fleisch und Blut. Und das ist unbedingt notwendig. Denn nur ein sündloser Mensch kann die sündige, gefallene Menschheit erlösen. Nur ein sündloser Mensch kann stellvertretend für unsere, für meine und für deine Sünden sterben. Für diese Fehler, die wir immer wieder machen. Nur ein sündloser Mensch kann diese Strafe der Sünde auf sich nehmen. Hätte Jesus nur jetzt die kleinste Sünde begangen, wäre er nicht das, was von ihm behauptet wird, dass er der Sohn Gottes ist. Denn nur Gott selbst ist absolut sündlos. Wer die Gottheit des Menschen Jesus nur im Kleinsten in Frage stellt, stellt das ganze Evangelium in Frage. Und das beginnt ja schon mit der Jungfrauengeburt. Die wird angezweifelt von großen Theologen mit der Begründung, aus medizinischer Sicht ist eine Geburt einer Jungfrau, die noch nie einen Mann erkannt hat, gar nicht möglich. Das stimmt aus medizinischen Gründen, Begründung schon. Aber hier ist es etwas ganz anderes. Hier ist Gott im Spiel. Aber wenn man eben aus dieser Jungfrau Maria das so behauptet, macht man eben aus der Jungfrau Maria einfach eine junge Frau Maria. Und wenn man solchen Gedanken Raum gibt, dann geht man schon dem Geist des Antichristen auf den Leim. Dieser Geist war damals schon am Wirken und er wirkt auch heute noch um uns herum und versucht uns zu zweifeln. Schon am Anfang im Paradies sagt er zu Adam oder zu Eva, sollte Gott wirklich gesagt haben? Zweifel sehen. Das ist so seine Taktik. Also, die Bibel als solches ist irrtumslos. Aber wenn man beginnt mit so Kleinigkeiten in Zweifel ziehen, das kann nicht sein, dann beginnt schon der Geist des Antichristen zu wirken. Denn stellt euch das einmal fest, es wäre keine Jungfrauengeburt. Dann könnte ja Jesus von Josef abstammen. Und das Kind in der Krippe könnte ja von ihm sein. Könnte. Dann stellt man die Gottheit von Jesus zumindest zu 50% in Frage. Könnte sein, könnte nicht sein. Und das ganze Evangelium kracht zusammen wie ein Kartenhaus. Weil dann könnte es ja sein, dass Jesus gar nicht sündlos ist. Es ist also wichtig, welchem Geist wir glauben. Und nicht umsonst schreibt eben Johannes, prüft die Geister. Prüft auch das, was ich jetzt sage. Prüft es am Wort Gottes, an der Schrift. Im Neuen und im Alten Testament. Prüft es. Natürlich kann man sagen, ja, Jesus ist ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Er wurde von Gott ganz gewaltig gebraucht. So wie Moses zum Beispiel. Oder David. Oder ein Prophet Jesaja. Ein gewaltiger Mensch. Aber auch das ist eine Lüge des Geistes des Antichristen, die er im Umlauf bringen will, um das Erlösungswerk von Jesus als nicht vollkommen hinzustellen. Jesus ist durch seine Mutter Maria wahrer Mensch. Und Jesus ist durch seinen Vater im Himmel wahrer Gott. Wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Darum darf sich ja eigentlich jeder Mensch wirklich glücklich schätzen, der in diesem kleinen Kind in der Krippe, und das Kind wird ja jetzt in nächster Zeit sehr bestaunt, der in diesem kleinen Kind in der Krippe nicht nur dieses Jesuskind sieht, sondern so wie bei Simeon seinen Trost, seinen Retter, seine Hoffnung eben in der Person des menschgewordenen Sohnes Gottes. Und es heißt doch, wer diesen Sohn hat, der hat das Leben. Wer diesen Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben in sich. Wir haben es schon gesungen. Er lebt in jedem Menschen, der zu ihm umkehrt. Und dieses Geschenk der Erlösung annimmt und mehr sieht als wie nur ein Kind in der Krippe, sondern der den wirklich seinen Retter darin erkennt, seinen Trost, eben den Sohn Gottes. Ich möchte noch beten. Danke, Vater im Himmel, für dieses außergewöhnliche Erlösungswerk. Danke, dass das begann mit der Menschwerdung deines Sohnes Jesus. Du hast deinen Sohn auf diese Welt gesandt, als Knecht, als Mensch, beschränkt durch Raum und Zeit. Und er hat gelitten für uns, er hat gelebt für uns und gelitten für uns und ist gestorben für uns. Er kann uns freisprechen von unseren Sünden, die wir haben, von unserer Schuld, von unseren Fehlern, dass wir rein vor Gott, vor dir, Vater, widerstehen können. Danke für deinen Sohn und danke, dass wir dieses Geschenk annehmen können, in Schlichtheit, in Einfachheit, im Glauben. Danke, dass wir ewiges Leben geschenkt bekommen. Dank dir, Vater im Himmel, für deine Gnade, die in deinem Sohn Jesus Christus ist. Amen.